Hi, Christiane hier. Bevor wir starten und ich euch mit Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker begrüße, habe ich noch ein persönliches Anliegen an euch. Ich habe meine große Leidenschaft, das Schreiben, in Form eines Instagram-Accounts öffentlich gemacht. Unter @diekörnerin schreibt, veröffentliche ich regelmäßig Kurzgeschichten, Texte, Alltagsgedanken und nehme euch mit auf meinem Weg ins Autorinnen-Dasein. Ab Juni begleitet ihr mich dort außerdem auf unserem Wohnmobil-Roadtrip quer durch die USA. Und wer wissen will, wann ich wieder nach Österreich komme und wie mein Leben dort aussehen wird, die Antwort gibt es dort auch. Den Link zum Account @diekörnerin schreibt, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Vergnügen mit der heutigen Folge. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Im Fenster über mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter mir, kein Unbekannter, Max Hammel ist heute wieder bei uns. Hallo.
Hallo. Ich habe mich gerade voll gewundert, Brenda, weil du bei mir immer, wenn du mir Sprachnachrichten schickst, sagst du immer guten Morgen oder hallo,
Das
hallo.
sagt sie bei mir auch immer. Guten
Warum sagst du
Morgen,
das
guten
eigentlich nicht bei
Morgen.
mit Milch und Zucker?
Stimmt.
Ja, weil ich so zwei Hallos erwartet. Ich habe gedacht, du siehst gleich beide Sprecher in den Zoom-Fenstern und machst gleich so ein hallo, hallo.
Wahrscheinlich habe ich einzelne Begrüßungen für Podcast und für Sprachnachrichten. Ich glaube, das ist
Okay.
so in meinem Kopf unterteilt.
Das sind die
Nicht wie
beiden
ich das sage.
Persönlichkeiten.
Ja.
Bei
A woman
derer
of many
halt.
talents.
Ja.
Begrüßungen, mein Big Talent. Ja, genau. Der Max war schon öfter bei uns. Du warst, bist jetzt insgesamt das vierte Mal bei uns.
Ah,
Zweimal warst du
stimmt.
schon Gast und einmal warst du Host. Nämlich, du warst Host unserer Geburtstagsfolge im Jahr 2024, als wir 6 Jahre alt geworden sind, also die Schulreife erreicht haben. 2024 warst du auch als Gast bei uns. Wer das nachholen will, wir geben die Folgen mit dir alle in die Shownotes, damit man den Max Overkill bekommen kann. Wer dich aber trotzdem noch nicht kennt, dem stelle ich dich jetzt ein bisschen vor, damit die Leute trotzdem auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du bist seit 2025, also seit letztem Jahr, Creative Director und Leiter der Videoabteilung am Schauspiel Köln. Dort hast du unter anderem das Rebranding und die Kampagne für die erste Spielzeit unter dem Intendant Kai Voges gemacht. Von 2020 bis 2025 hast du auch die Videoabteilung im Volkstheater geleitet. Von dort aus haben wir dann die Geburtstagsfolge aufgenommen. Da kann ich mich erinnern, da bist du in diesem Soundcastle gesessen.
Stimmt.
Du hast Videokunst aber auch unterrichtet, unter anderem an der Temple University in Tokio, an der Universität für angewandte Kunst in Wien und der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz sowie an der Kunstuniversität in Linz. Du warst außerdem Creative Director der Bierpartei von 2020 bis 2024, warst du Bezirksrat in Wien, hast zwischen 2010 und 2020 als Regisseur und Kameramann gearbeitet, hast 1 Million Projekte realisiert, bist von Japan über Frankreich bis nach Brasilien gereist, wurdest auf Festivals, also deine Videos wurden auf Festivals gezeigt, hast Preise kassiert, alles Mögliche. Und jetzt bist du wieder bei uns. Und
Homecoming.
Homecoming, ja, das hast du vorher schon gesagt, finde ich sehr nett. Und Homecoming ist auch ein gutes Stichwort, weil die Brenda erklärt jetzt mal das Thema, um das es heute gehen wird.
Als Thema haben wir uns überlegt, Goodbye Österreich, Auswandern nach Deutschland. Heute haben wir einen unserer Stammgäste zu Gast und wollen mit ihm über das Auswandern sprechen. Du bist genau vor einem Jahr nach Köln ausgewandert. Neuer Job, neuer Tätigkeitsbereich, neue Stadt. Auswandern ist ein großer Einschnitt im Leben. Den Ort, an dem man lange gelebt hat, zu verlassen, Gewohnheiten hinter sich zu lassen, sich mit neuer Bürokratie auseinanderzusetzen und nicht zuletzt Familie und Freundinnen nicht mehr im direkten Umfeld zu haben. Für dich hat sich aber nicht nur der Ort verändert, sondern auch der Job. Von der Videoabteilung am Volkstheater hin zum Creative Director am Schauspiel Köln. Auf dem ersten Blick könnte man sagen, vom Kreativbereich ins Büro. Wir wollen aber heute mit dir darüber sprechen, was diese Veränderung für dich bedeutet und wie es sich anfühlt, im kreativen Umfeld unter Anführungszeichen im Büro zu arbeiten. Außerdem interessiert uns, welche bürokratischen Hürden dir beim Auswandern begegnet sind und ob Auswandern nach Deutschland wirklich so unkompliziert ist, wie man es glauben könnte. Wir wollen aber auch mit dir über das Vermissen und Heimweh sprechen. Und natürlich wollen wir wissen, ob du Kaffee gegen Kölsch getauscht hast und ob du schon ein bisschen ein Piefke geworden bist. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und der Christian hat die erste.
Österreich oder
Bist
Deutschland? Nee, Entschuldigung.
Hotel oder Zelt?
Hotel, ganz eindeutig.
Reden oder zuhören?
Zuhören. Uli würde sagen, reden.
Welcher Ort hat dich überrascht?
Ich muss mich für einen entscheiden jetzt, glaube ich. Köln, lustigerweise. Köln hat mich überrascht.
Was ist mit Efferding?
Efferding kenne ich seit meiner Kindheit. Da war wenig überraschend, sondern mehr. Denn ich habe versucht, den Ort zu überraschen mehr, als er mich überrascht hat, glaube ich.
Was ist der beste Geruch?
Petrichor.
Das hast du das letzte Mal auch schon gesagt.
Ja, ich habe mich gerade in der Sekunde gefragt. Weil
Ja.
lustigerweise, ich bin letztens in Köln in einer Bar gesessen und da ist einfach riesengroß Petrichor gestanden. Und ich habe gesagt, so, mich lasst dieses Wort nicht mehr aus. Und dann war ich gestern nach dieser Premiere, stehen wir vor der Tür, es fängt zum Regen an. Und da sagt er so, boah, wie heißt nochmal das, wenn Wasser auf Stein trifft, dieser Geruch? Und ich sage so, das gibt's doch nicht. Das Wort ist einfach,
Ich
das,
muss es dir tätowieren lassen
ja,
oder so.
vielleicht ist das, ist, ich glaube, es gibt eine Band, die heißt Boren and the Club of Gore. Das ist so eine Band, die spielt so Jazz, aber in Zeitlupe. Und ich bild mir ein, dass die auch mal so einen Geruchsnamen, das Albumnamen hatten. Ist es Patchouli? Weiß ich nicht mehr. Wurscht. Ich glaube, ich bleibe bei Petrichor.
Wenn du einen Feiertag erfinden könntest, wofür wäre er?
Zum Feiern. Du hast mir gerade ein Loch ins Hirn gefragt. Vielleicht einfach jeden Montag zum Feiertag machen, weil das so der unerträglichste Wochentag ist. Ich weiß es gar nicht. Weil wenn ich sagen würde, ein Feiertag für meine Mama wäre meine erste Antwort gewesen, dann habe ich gedacht, ja, ich kann eh einen Geburtstag feiern eigentlich. Vielleicht ein Feiertag für den Tag, wo der Orban nicht mehr Präsident von Ungarn ist. Dafür würde ich einen Feiertag einrichten.
Wenn du einen Tag lang jemand anders sein könntest, wer wäre es?
Ich habe mir letztens gedacht, würde ich gerne lieber ein einziges Mal Sänger sein einer Band, die im Wembley-Stadion spielt, oder Fußballspieler eines Teams, das im Wembley-Stadion spielt. Und ich glaube, ich wäre einen Tag der Dave Grohl beim Wembley-Stadion-Konzert eher.
Danke sagen möchte ich.
So Formaten wie eurem, dass es die immer noch gibt und man da einfach irgendwie als Auslandsösterreicher irgend so Sachen, an die man sich klammern kann, die immer wiederkommen, so. Die einem ein bisschen wie die Sterne, auf die man schaut, die irgendwie auf der Nordhalbkugel zumindest überall die gleichen sind. Da hat man so ein bisschen Erdungsgefühl.
Sehr nett, danke schön. Und die letzte Frage bei den Questions to Go ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee?
Momentan wieder mit Kuhmilch. Kurz, also wie sagt man zu einem kurzen Kaffee mit Milch? Macchiato? Espresso Macchiato? Das ist gerade mein Lieblingsding. Das mache ich mir jeden Tag in der Früh.
Perfekt. Seit du das letzte Mal bei uns warst, stell nämlich jetzt gerade die erst große mit Milch und Zucker Frage. Was ist oder war der beste Kaffee, den du da getrunken hast? Und daran anschließend gleich die Frage aus der Themenvorstellung: Hast du Kaffee schon gegen das Kölsch getauscht? Das wäre bedenklich.
Ja, jein, Kölsch ist ja, es ist ja so lustig am Kölsch, ich weiß nicht, ich habe es selber nicht gekannt, bevor ich hierher gezogen bin und es gibt auch viele Leute, denen ich das immer wieder erkläre und es gibt, vor allem, wenn man das irgendwie, glaube ich, das Gefühl Österreichern erklärt, es ist ja sehr verwirrend für Leute, dass man in Köln wirklich so ein 0,2er Bier trinkt, aber es ist schon krass charmant, es besticht einen einfach damit, dass man sich einfach denkt, ach, ein Kölsch geht immer. Das ist doch wurscht, das sind nur zwei Bier. Das hat man einmal schief hingeschaut und das ist weg aus dem Glas. Also man hat das Gefühl, man hat Riesenhände, wenn man das trinkt, so, weil
Part of the
das
fun.
Glas so klein ist. Aber der beste Kaffee, für mich ist es immer der Reisekaffee, komischerweise. Immer so der erste Kaffee, wenn man wohin kommt. Ich war letzten Sommer in Tokio einen Monat lang. Und auch wenn Tokio nichts mit Kaffee zu tun hat, für mich ist wirklich immer der erste Kaffee, wenn man irgendwo ankommt bei einer Reise. Das ist einfach schon Magic.
Deutschland ist jetzt nicht Platz 1 Land der
Nein.
Kaffeekultur mit Filterkaffee-Liebe und so. Aber wie ist in Japan die Kaffeetradition oder haben die überhaupt eine Kaffeetradition?
Haben Sie schon, weil irgendwie die Japaner gefühlt so, ich weiß nicht, ob ich das aus irgendeinem anderen Land so bis jetzt kennengelernt habe, aber die Japaner kopieren schon wahnsinnig viele kulturelle Dinge. So, es gibt dort, du kriegst in Japan weirderweise ganz viel so Pancakes oder Schaumrollen oder keine, also du kriegst Sachen, wo du das Gefühl hast, Moment einmal, das gehört für mich im Kopf eigentlich nicht dahin, aber sie lieben es immer, diese Sachen dann irgendwie so zu perfektionieren auf eine Art und Weise. Also du gehst in ein Café, du bestellst einen Kaffee, es braucht eine Zeit lang, bis er ist und dann kommt irgendeine Kaffeetasse mit dem Urorgen-Milchschaumkonstrukt, in dem ärgsten Glas. Und man würde irgendwie so deppert sagen, so alles, was du machen kannst, du wirst jemanden in Japan finden, der es besser kann. So irgendwie, sie machen echt. Ich habe dort wirklich die ärgsten Pancakes meines Lebens gegessen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Das ist so, die haben so diese fluffy Pancakes, die so riesengroß sind und so super luftig und keine Ahnung. Also das ist schon spannend. Also ich würde sagen, so ist jetzt kein Kaffeeland per se, aber wenn du einen Kaffee willst, kriegst du einen extrem guten Kaffee dort. So.
Jetzt wollen wir heute nicht über Japan sprechen, auch wenn es sehr interessant ist,
Da ich auch in 2 Wochen
sondern
hinfahre wieder.
echt?
Ja. Ich freue mich voll. Ich begleite die Uli, meine Frau, weil die dort eine Ausstellung hat.
Cool,
Und
sehr cool.
ich hänge mich einfach an und bin ihr Assistent.
Sehr cool. Aber dann müssen wir halt mal mit euch beiden über Japan reden.
Es
In
ist
einer
eine,
anderen.
da werden die Questions sogar eher bei Reden als bei Zuhören bei mir, weil da kriege ich mich nicht mehr ein.
Aber wir wollen ja eigentlich über, in dem Fall, deine Reise nach Köln sprechen, weil ich habe es ein bisschen mitbekommen, wie das so war. Aber wir wollen es gerne mit unseren Hörern und Hörern teilen. Wie war das für dich, Wien zu verlassen, Zelte abbrechen und in Köln Zelte aufbauen und ankommen?
Es ist irgendwie interessant, weil so gefühlt denkt man sich vorneweg so, was kann daran so schwer sein? Weil das Lustige ist, wir wollten eigentlich generell auswandern. Also einfach nicht jetzt so auswandern im Sinne von für immer weg, sondern wir haben schon länger so einen Plan gehabt, lass uns doch mal irgendwo anders wohnen. Einfach nur, um ein bisschen die Käseglocke Österreich von außen zu betrachten. Und am Anfang war ein Plan Mexico City, irgendwas ganz Verrücktes, irgendwas, keine Ahnung. Und dann ist das Jobangebot aus Köln gekommen und dann war irgendwie so, ja, warum nicht? Köln hat mir jetzt gar nicht im Schirm gehabt. Ich habe vorher in meinem Leben noch nie über Köln nachgedacht. Und dann dachte ich, ja, okay, dann machen wir Köln und dann vielleicht was anderes. Und ich habe schon ein bisschen unterschätzt, wie heftig es trotzdem ist, in ein anderes Land zu ziehen, auch wenn es nur Deutschland ist, wo man das Gefühl hat, es gibt so viele Basics, die man eh kennt. Man kennt so halbwegs die Kultur und man kennt so halbwegs die Sprache. Aber es war dann doch einfach ein Ritt. Am Anfang macht man sich so über gar nichts Gedanken, weil es ist eh alles aufregend und man fährt eh hin und so. Und dann kommt man da an und dann passiert es mir, ich ziehe mein ganzes Zeug um und Uli ist am Anfang, also meine Frau ist am Anfang noch nicht direkt mitgekommen, sondern ist noch eine Zeit lang in Wien geblieben und dann war ich in Köln und dann bin ich da gesessen und dann bin ich erstmal draufgekommen, so, ja. Was mache ich jetzt eigentlich? Mein Job geht noch nicht los, es ist noch keiner da, ich habe keine Freunde hier, keine Ahnung. Und dann geht man mal so irgendwie ein bisschen lethargisch spazieren und ist so, ja, dann setzt man sich in eine Bar rein, dann geht man wieder heim und es ist doch anfangs so, man merkt so, dass man, dass es irgendwie gefühlt, Christiane, meine ich, du wirst es wahrscheinlich voll kennen vom nach Amerika ziehen, man hat so überhaupt keine Habits, die man jetzt irgendwie so automatisiert in der neuen Stadt machen kann. Man muss irgendwie so am Anfang sich so alles neu erarbeiten. Und mich hat das überrascht, wie sehr das in Köln auch so ist, obwohl es so nahe liegt. Weil ich bin schon mal nach Paris gezogen und habe dort 1,5 Jahre gewohnt. Und da ist mir irgendwie logischer vorkommen, dass man sich nicht so auskennt. Aber es ist auch sogar in Deutschland so, dass du hast dann keine Ahnung, du musst, weiß ich nicht, du musst kurz irgendwas aus der Apotheke holen und dann kommst du drauf, warte mal, das und das gibt's in Deutschland gar nicht in der Apotheke, sondern da muss man in einen anderen Shop gehen und dann suchst du den Shop und dann kommst du drauf, ah, warte mal, die haben das in ganz anderen Mengeneinheiten, ich muss da was anderes kaufen, das heißt anders und also, und man hat das Gefühl am Anfang, alles ist irgendwie Effort. Es ist alles irgendwie strangely energiesaugend. Bis man da irgendwann einmal reinkommt und seinen Alltag hat. Aber andererseits ist es der krasse Kontrast für mich im Vergleich von Österreich nach Paris gehen, zum Österreich nach Deutschland gehen, weil ich jeden Scheiß ChatGPT gefragt habe. In Deutschland heißt dann so, hat es dann zuerst einmal gleich geheißen, kannst du mir deine Steuernummer sagen? Und ich so, ich habe doch keine Steuernummer. Und dann, doch, die kriegst du mit der Wohnsitzmeldung. Und dann in ChatGPT, wo melde ich den Wohnsitz an und wo habe ich auf der Wohnsitzmeldung meine Steuernummer gekriegt oder so. Oder ich habe meinen Job angefangen und dann kriege ich eine Mail von meinem Arbeitgeber mit, wo ich mich denn versichern will. Und dann ich so, was? Ich kann entscheiden, wo ich mich versichere, ich weiß doch gar nicht, keine Ahnung. Ich bin das nicht gewohnt und ich frage mich manchmal, wie ich das vor ChatGPT-Zeit eigentlich gemacht hätte, weil ich habe mir alles einfach, ich habe Riesenunterhaltungen über meinen ganzen Umzug nur über Hallo ChatGPT. Was für Versicherungen kann ich denn in Deutschland überhaupt nehmen und wo muss ich das angeben und muss ich da was ausfüllen oder. Und dann kommt man drauf, dass in Deutschland das richtig kompliziert ist, dass du, wenn du eine private Versicherung nimmst und die dir dann zu teuer wird, dann kannst du aber nicht mehr auf eine öffentliche umsteigen oder nur auf manche. Und wenn du in die eine Versicherung gehst, dann sagen die anderen, nehmen sie dich nicht mehr, weil die Versicherungen wollen irgendwie so einen Exklusivitätsstatus. Und dann musst du dir vorher das ganz genau überlegen. Und im Endeffekt macht man dann eh alles aus dem Bauch heraus, aber es ist trotzdem stranger gewesen, als ich gedacht hätte.
Hat dich das abgeschreckt oder genervt? Es klingt so, als hättest du es dir einfacher vorgestellt, als es dann im Endeffekt war.
Ja, ich habe abgeschreckt nicht direkt, weil man doch trotzdem, weil trotzdem irgendwie das überwiegt, dass man denkt, boah, ich bin jetzt in einem neuen Ort und ich muss Leute kennenlernen und Ding und so. Aber es hat mich einfach unfassbar müde gemacht, so. Ich war am Anfang unglaublich viel einfach sofort am Schlafen am Abend und lang schlafen am nächsten Tag. Irgendwie gefühlt der Körper irgendwie sich, man doch merkt, wie man irgendwie mehr hinterher arbeitet, als man sich das eingestehen will.
Und gibt es denn irgendwie den Punkt, wo man sich hinterfragt, eigentlich das war jetzt in Österreich schon besser? Oder legt man irgendwann ab, das Vergleichen, wie das in dem Land ist, wo man jetzt ist? Oder versucht man immer doch irgendwie vorwärts und das Beste und einfach mit jeder Situation von neu klarzukommen?
Ich habe mir richtig versucht, auf die Finger zu klopfen, dass ich nicht andauernd alles vergleiche. Man macht es dauernd und vor allem, du bist 3 Tage da, eine Autofahrt bei Rot über die Ampel und du sagst, oh, die Kölner fahren bei Rot über die Ampel. Also du bist bei jedem Scheiß, sagt man sofort so, also es ist am Anfang alles stellvertretend für das ganze Land und die ganze Kultur und die ganze Gesellschaft. Und ich habe mir da richtig am Anfang vornehmen müssen, boah, Max, vergleich zumindest nur Köln mit Wien und nicht Deutschland mit Österreich, weil du bist trotzdem nur in irgendeinem kleinen Teil dieses Landes unterwegs. Aber es war schon am Anfang für mich im Kopf immer als, oh, die Deutschen, das gibt's ja nicht. Das heute nicht aus.
Warst dir sicher davor schon in Köln, oder?
Nein.
Nicht? Okay, wie war der erste Eindruck von Köln? Weil Köln ist eine, wie ich finde, eine polarisierende Stadt, weil ich persönlich liebe Köln. Ich war ein paar Mal in Köln und habe mir jedes Mal gedacht, geil, da könnte ich mir, ich habe mir tatsächlich gedacht, da könnte ich mir vorstellen zu wohnen. Und dann habe ich das verschiedenen Leuten erzählt und die waren alle so, was? Ich hasse Köln. In meiner
Ja.
Wahrnehmung gab es nur diese zwei Aussagen und dazwischen war nichts. Köln liebt man oder hasst man?
Ich glaube, Köln ist ja lustigerweise, wenn ich es Leuten erkläre, sage ich immer, es ist für mich wirklich so ein bisschen Anti-Wien, weil du hast alles so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Köln hat eine Infrastruktur, die überhaupt nicht funktioniert. Und Köln hat gleichzeitig eine Menschlichkeit, die extrem gut funktioniert. Und ich habe das Gefühl, das ist so genau das Gegenteil von Wien, weil du kommst in Wien an und du hast in Wien erstmal eine Infrastruktur, die, weiß ich nicht, wie ein Uhrwerk rennt. Aber mit den Menschen klarkommen in Wien, finde ich, glaube ich, ist für Leute, die da hinziehen, am Anfang heftig. So, es kann ein Schock sein. Ich habe es genau umgekehrt erfahren. Ich habe das Gefühl gehabt, in Köln kommst du an und alle sind scheiße freundlich, nett zu dir. Wirklich die weirdesten Erlebnisse. Ich bin Skateboard gefahren auf der Straße und so eine ältere Frau ist auf die Straße gesprungen, hat mich so aufgehalten, mit beiden Händen in der Luft. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, man ist so von Wien in dem Modus, jetzt gibt es eine Diskussion, weil ich da irgendwie nicht Skateboard fahren darf oder keine was. Und sie hat mir einfach nur gefragt, so, Entschuldigung, darf ich auch mal Skateboard fahren? Aber du musst mich halten. Du musst mich. Und dann habe ich sie so gehalten, sie ist auf mein Skateboard gestiegen und ich bin mit der Straße runtergelaufen, wir haben beide voll gelacht. Sie war so, oh danke, das war so lustig. Und dann ist sie wieder abgehauen. Oder ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen und dann habe ich mich vorne im Supermarkt gestellt und habe da gewartet auf einen Freund von mir. Und dann kommt der Security vom Supermarkt raus und sagt so, hey, wir haben so viele Essensreste, magst du nicht ein bisschen was für deinen Hund haben? Und ich habe mir zuerst gedacht, der will mich verstauben. Oder ein Bus, der so wegfährt und so Kinder laufen nach und winken den Bus und er bleibt plötzlich mitten auf der Straße stehen und macht die Tür auf. Und es ist Wien immer sofort so eingestellt aus auf so, oh Gott, es gibt wieder Ärger. Und der hat nur aus dem Bus raus so, na Kinder, müsst ihr ein bisschen schneller sein, wenn ihr einsteigen wollt. So. Und hat es noch reinlassen in den Bus. Und es ist wirklich eine super herzliche Stadt. Aber umgekehrt, im Vergleich zu Wien muss man echt darauf klarkommen, dass du dich auf die Infrastruktur nicht verlassen kannst, aber auf die Leute dafür umso mehr. Das ist einfach, und ich glaube, je nachdem, wo im Leben so dein Herz irgendwie liegt oder was deine Bedürfnisse sind, kommst du halt auf Köln klar oder nicht, weil die Stadt ist halt kaputt, aber irgendwie macht man sich so schön, wie es geht.
Eine der Dinge, die du mir am Anfang gesagt hast, die dir aus Wien abgehen, ist, dass du keine Pizzaschnitten kaufen kannst. Hast du mittlerweile Pizzaschnitten gefunden?
Nein.
Oh no!
Es ist wirklich kein Ding hier, lustigerweise. Es gibt eine große italienische Community in Köln, aber die hat sich wirklich auf Pasta spezialisiert, so. Pizza ist nicht so ein Ding wie in Wien. Das ist in Wien viel, viel facettenreicher, so. Pizza gibt es hier nur neapolitanisch und richtig mit Wein dazu und keine Ahnung was. Aber so als Snack ist es nicht kein Ding hier. Streetfood ist generell nichts Kölnisches, irgendwie.
Willst du sagen, du bist jetzt schon angekommen oder ist immer noch so ein bisschen wie die Woge?
Ich glaube, auf eine komische Art und Weise schon bei mir so seit einem Monat ab und zu so ein bisschen Heimweh kommt. Und ich habe das Gefühl, das liegt ein bisschen daran, dass sich jetzt für mich Köln schon langsam normalisiert hat und ich jetzt zum ersten Mal wieder ein bisschen über die Heimat nachdenke. Man kommt an, man ist so überfordert mit allem, dass man einfach eh nur, keine Ahnung, neu, ich habe ja auch einen komplett neuen Job angefangen. Es war alles irgendwie neu, neue Leute. Keine Ahnung was. Und jetzt, wo es anfängt, dass sich so langsam ein Alltag so einsetzt und man irgendwie das Gefühl hat, man weiß, wo man hingeht, wie man in die Arbeit kommt, man kennt alles. Dieses Ankommen bewirkt plötzlich, dass ich zum ersten Mal so in so Momenten denke, so, jetzt kann ich den und den Freund nicht sehen und so, so. Auf die Art und Weise schon, glaube ich, dass ich langsam ankomme da. Das hier macht natürlich dann immer gleich so einen großen Aussortierungsprozess.
Wie gehst du genau mit dem Heimweh um? Ich meine, es ist ja in Zeiten wie diesen ist ja das Gute, dass man ja Menschen schnell erreicht und das ist ja nicht mehr so schwer, auch in Kontakt zu bleiben. Oder wie gehst du damit um?
Spazieren gehen ist meine Medizin für alles. Und ich habe gestern habe ich so mit einem Freund telefoniert und da war ich nachher ein bisschen, so habe ich mir gedacht, würde ich den jetzt gern besuchen einfach. Und dann bin ich so rausgegangen, spazieren gehen. Ich habe meine Musik-App angemacht und die erste Musik, die einfach so im Autoplay gekommen ist, war Quit Your Job and Run. Dann habe ich einen Song weitergeschalten, dann war der zweite Song, ist kein Scheiß, The Beauty of Loneliness. Und dann habe ich nochmal einen Song weitergeschalten und dann war der dritte Song Everything is Scary von der Band German Error. Und ich war so, was ist denn los? Der Algorithmus hört auch in dieser, das Handy hört auch dazu irgendwie anscheinend. Ja, keine Ahnung. Heimweh ist schwierig. Ich glaube, ich habe dann viel darüber nachgedacht, was eigentlich Heimweh ausmacht. Und ich glaube, dass Heimweh für mich zumindest sowas ausmacht von Selbstverständnis. Das ist so, wenn ich irgendwo ankomme, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich war jetzt bei meinen Eltern auf Besuch, ich bin öfter bei meinen Eltern auf Besuch als zurück in Wien, weil die leichter zu erreichen sind von Köln. Und dann kommt man da rein und dann weiß man in seinem Elternhaus einfach, wie alles funktioniert. Du weißt, wo du dich hinsetzen kannst. Du weißt, wenn du schlecht gelaunt bist, dass die wissen, wie sie mit dir umgehen. Du weißt, wo der Kühlschrank ist. Keine Ahnung, du hast irgendwie, nix ist eine Frage irgendwie. Und dadurch, dass ich mich das so, dass man das so sich selber sein kann, glaube ich, fühlt man sich wo zu Hause. Und mir ist es dann in Köln so gegangen, mein erstes richtig großes Heimweh war, wie ich mir von so einer Partie Wiener Besuch gekriegt habe und gemerkt habe, dass der Humor ganz anders funktioniert, wenn man mit Wienern redet, als mit Kölnern. Ich finde Kölner auch super lustige Leute, aber so dieser Wiener Schmäh, den du zwischen den Zeilen hast, dass ich den zum ersten Mal wieder gehabt habe seit so langer Zeit, das hat mich so ein bisschen, ich habe mir gedacht, boah, vermisse ich das, dass man einfach mit Leuten Schmäh führen kann, so. Dann weiß ich nicht, wie man damit umgeht. Einfach, glaube ich, das muss man auch ertragen irgendwie oder ertragen können. Das ist so ganz klar, dass es kommt. Wäre irgendwie bescheuert, wenn man nie Heimweh hätte.
Das so kleine Dinge, wo du dir dann Wien unbewusst zurückgeholt hast, weil ich hatte so einen Moment dieses Wochenende, glaube ich. Da sind wir kurz stehen geblieben. Der Patrick war irgendwas einkaufen, ist zurückgekommen, weil er und hat so Nussschnecken mitgehabt. Dann hat so einfach randomly Nussschnecken gegeben in dem Supermarkt. Und ich habe reingebissen und dachte, oh, ich habe nie großartig Nussschnecken gegessen, aber das war, it hit different.
Das glaube ich. Ja, das auf jeden Fall so Zeug. So, es ist so, man schätzt Sachen anders. Und ich glaube auch, wenn ich jemals nach Wien zurückkomme, dass man auch Wien oder Österreich ganz anders schätzt. Mir ist es beim letzten Mal sogar, wie ich nach Paris gezogen bin und dann zurück nach Wien, habe ich plötzlich eine ganz andere Art von Wien-Liebe entwickelt, weil man irgendwie so plötzlich merkt, dass das alles nicht so for granted ist, auch was man da für Zeug hat, was man für Zeug liebt, irgendwie, was man für, wenn man so Sachen dann findet in Köln, ich kenne das auch, dann wird man plötzlich Fan von Sachen, die man nie gemacht hat, so.
Ich finde es ja witzig, dass du sagst, dass du nach Wien Heimweh hast, obwohl ja eigentlich zeitmäßig du ja eigentlich, also du kommst eigentlich aus Oberösterreich.
Ich glaube, dass Wien für mich irgendwie immer schon so eine Heimat war, weil ich meine, ganz, ganz, ganz frühe Kindheit, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, zum Teil in Wien war. Und ich dann über meine Kindheit hinweg andauernd in Wien, weil meine Eltern zu Wien verbunden sind. Und in meiner Jugend dann immer mehr, je mehr ich halt einfach so alleine reisen konnte. Und ich bin wirklich, ich habe die Matura gemacht und 2 Tage später bin ich in Wien einzogen in eine Wohnung. Also ich habe da irgendwie, das ist so meine Wahlheimat, glaube ich. Ich verbinde ganz viel mit Wien und mit der Wiener Kultur.
Gehen wir mal zu dem Grund, warum du nach Köln gegangen bist, wegen dem Jobwechsel. Wie hat sich das ergeben? Also wie ist das da zustande gekommen?
So random, wie es nur sein kann. Ich war in Wien am Volkstheater, habe da die Videoabteilung geleitet. War ein sehr ungewöhnlicher Job, weil es Videoabteilungen nicht so viel gibt in den Theatern. Und wenn es sie gibt, dann gibt es sie nicht so, wie wir das im Volkstheater hatten, weil wir hatten fix angestellte Videokünstler, also im Theater muss man sich das vorstellen, gibt es so verschiedene Departments, es gibt das Kostümdepartment, das Maskendepartment, das Lichtdepartment und dann gibt es eben auch das Videodepartment, also jetzt immer mehr, weil es einfach immer mehr ein wichtiges Ding wird in Theaterstücken. Und wir haben das am Volkstheater damals einen Schritt weiter gedacht und haben gesagt, wir wollen ein künstlerisches Videodepartment. Also wir wollen, dass das quasi, dass die Videokünstler und Künstlerinnen, die am Haus arbeiten, auch aus dem Haus kommen, damit das alles so eine Handschrift Volkstheater hat. Und damit habe ich irgendwie 5 Jahre lang Spaß gehabt und am Schluss dann aber nicht mehr so, weil ich das Gefühl hatte, Video am Theater ist so eine verhasste Kunstform. Es gibt Leute, die lieben es und Leute, die hassen es, dass Video am Theater gibt. Also es gibt Leute, für die ist es das Ende der Theaterkunst, wenn irgendwie Video vorkommt. Dass ich irgendwie mal nach 5 Jahren dachte, boah, ich brauche mal eine Pause von dem, dass man sich die ganze Zeit in seinem Job rechtfertigen muss, dass es dich gibt. Der Intendant vom Volkstheater ist nach Köln gewechselt und hat gesagt, oh, hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich habe gesagt, theoretisch schon, aber ich habe keine Lust, wieder diese Videosache zu machen. Es war irgendwie cool, aber ich brauche eine Pause davon. Und dann hat er gesagt, naja, dann kannst du das Marketing übernehmen, wenn du Bock hast. So ist es passiert und ich habe gesagt, ja. Und ich war noch nie in Köln vorher. Ich bin einmal durch Köln durchgefahren und eine Nacht da stehen geblieben, aber ich habe Köln nur bei Nacht einmal gekannt und das ist auch schon 12 Jahre her. Also ich hatte keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, naiv wie ich bin, ich gehe jetzt in eine deutsche Stadt, die so ein bisschen ab vom Schuss ist. Niemand kennt Köln. Also habe ich mir gedacht, wenn ich Köln nicht kenne, wo wahrscheinlich billige Mieten, kleine, simple Stadt, super. Ich wusste ja nicht, dass Köln so die sich selber so wahrnimmt, dass die Medienhauptstadt Deutschlands und dass sie die explosiv höchsten Mieten haben und dass da richtig viel passiert in der Stadt. Also in Kunst und Kultur, ich meine, in ganz anderen Bereichen als in Wien, aber das ist eine richtig, richtig lebhafte Stadt, das wusste ich nicht.
Jetzt, wenn man die Geschichte so ein bisschen betrachtet, die jetzt mit dem Weg von Wien nach Köln oder in Wien zum Volkstheater, dann zum Schauspiel Köln, könnte man sagen, du hast irgendwie den Kreativberuf eingetauscht gegen den Bürojob, also in der Marketingabteilung. Wie siehst du das? War das für dich, also richtig zu wechseln von, also die Bereiche auch so krass zu wechseln, vor allem weil Video einfach deine Leidenschaft ist?
Irgendwie ich hatte einfach mal Bock, das zu probieren, weil ich eigentlich, seitdem ich aus der Schule gekommen bin, noch nie einen festen Job hatte. Dann im Volkstheater diesen festen Job angefangen habe, der aber eigentlich eher ein sehr loser, fester Job war. Also es hat als festangestellter Videokünstler im Volkstheater hat man einfach sehr projektweise sich vorangearbeitet und dann hat es mal Phasen gegeben, da arbeitet man 80 Stunden die Woche und dann gibt es Phasen, da arbeitet man gar nichts. So, also es war irgendwie so ein bisschen die Soft-Version von einer Festanstellung. Und irgendwie habe ich im Vergleich zum freiberuflich sein mir gedacht, so, boah, schon gerade mal ganz angenehm nach 10 Jahren, dass man irgendwie so ein geregeltes Team hat und ein geregeltes Einkommen, aber vor allem dieses eben geregelte Team, weil im freiberuflichen Dasein musst du dich andauernd neu beweisen, neue Verträge aushandeln, neu irgendwie das Vertrauen von Leuten gewinnen und irgendwie in der Festanstellung ist es dann irgendwann einmal gesetzt. Und wie das Ding mit Marketing gekommen ist, ich habe mir einfach irgendwie gedacht, so, warum nicht noch einen Schritt weiter mal probieren in die Richtung? Man kann ja im Leben immer alles auch rückgängig machen. Also den Satz stimmt nicht ganz, aber ich habe mir gedacht, ich kann ja den Job auch wieder wechseln nach einem Jahr, wenn es mir nicht taugt. Und irgendwie finde ich es jetzt ganz lustig, weil dieses Bürojobbige irgendwie, ich weiß nicht, das hat einfach seine ganz anderen Qualitäten, die super spannend sein können. Ich bin immer super sprunghaft. Ich kann mir nie vorstellen, dass ich das, was ich jetzt mache, mein Leben lang mache. Aber ich finde es jetzt gerade irgendwie ganz lustig, dass man so eine fixe Base hat mit einem fixen Schreibtisch, wo man jeden Tag hinkommt, wo man weiß, da sind Kollegen, die man mag, mit denen man irgendwie an einem Projekt weiterarbeitet und wo man aber gleichzeitig, ich hatte das noch nie in meinem Leben, dass man einfach sagen kann, das, was ich bis 18, 19 Uhr nicht geschafft habe, arbeite ich am nächsten Tag weiter. Das gibt's in der Kunst nicht. Weil du bist dann entweder in deinem Tunnel, du hast eine Abgabe, du hast vor allem in dieser ganzen Theaterkunst ein fixes Premierendatum, du kannst dem irgendwie nicht auskommen. Es gibt kein, ich gehe jetzt heim, obwohl ich noch nicht fertig bin. Und das ist schon irgendwie, es hat einen ganz anderen spannenden Zyklus, wie man dann arbeitet. Das ist trotzdem eine sehr projektbasierte Arbeit. Was noch immer, finde ich, glaube ich, der krasseste Unterschied ist zu einem ganz normalen Bürojob, ist, hast du Projekte oder nicht? Weil diese Projekte immer dann so Mini-Zyklen haben, also ich habe jetzt keine. Es ist trotzdem irgendwie noch eine sehr projektlastige Arbeit, aber es ist irgendwie, ich finde es nice. Liebe für Bürojob.
kommen ja auch viele, also allein durch diese Arbeitszeiten, wie du sagst, so, ja, wenn ich um 19 Uhr nicht fertig bin, kann ich es am nächsten Tag auch machen, aber ich kann nach Hause gehen. Ist ja ein kompletter Lifestyle-Change auch, der da einherkommt. Was ist dir da am meisten aufgefallen, mit diesen fixen Bürozeiten?
Also das Lustige ist, dass ich wirklich plötzlich check, was Hobbys sind. Ich hatte das nicht in meinem Leben und jetzt plötzlich weiß ich einfach, ich nehme jetzt gerade Klavierunterricht und ich weiß einfach, wann ich den ansetzen kann. Ich weiß, wann ich Zeit habe dafür. Es gab's nicht vorher in meinem Leben. Ich wollte gern Fußball spielen, ich wollte gern fix in einem Team spielen in Wien. Klappt einfach nicht, weil die Hälfte der Trainings einfach nicht stattfinden bei mir. Und ich habe jetzt eben, ich lese plötzlich was, ich lese wieder Bücher, weil ich irgendwie Zeit habe dafür, weil es nicht so ein ist, ah, ich lese kurz vorm Bett gehen, sondern ich kann sagen, morgen habe ich Bock zu lesen. Ich gehe einfach um 17 Uhr heim, setze mich am Balkon und lese noch ein bisschen oder so. Und diese Art von Lebensrhythmus gab es nicht. Und ich merke auch jetzt erst, wie viel kreative Energie man rausschöpfen kann, wieder aus dem, dass man einfach wirklich eine bewusst gesetzte Pause hat, so vom Job-Life.
Finde ich auch anders, dass du jetzt praktisch nicht mehr im künstlerischen Videobereich arbeitest, sondern Videos wieder als Hobby auch machen kannst, wenn du willst. Hat das auch was mit deiner Kunst gemacht?
Ja, extrem, weil irgendwie vorher, das Schwierige für mich ist immer so, ich habe mit die ersten 10 Arbeitsjahre von meinem Leben selbstständig gearbeitet und habe einfach ein bisschen Projekte da und dort gemacht, manchmal was schwieriger, manchmal was leichter. Aber es war irgendwie so, es waren alles so meine Projekte. Und dann habe ich dieses Angebot gekriegt, dass ich als Videokünstler festangestellt werde und dachte mir, geilstes Ding auf der Welt, ich kann nur noch Kunst machen und werde dafür fix bezahlt. Aber was ich gelernt habe über die Jahre ist, dass das Schwierige ist, wenn du in einem Kulturbetrieb arbeitest und du machst so deine Kunstprojekte für einen Kulturbetrieb, dann musst du trotzdem in dem Sinne für diesen Kulturbetrieb funktionieren. Und was so uncanny ist daran, ist, dass du quasi das, was du gern leidenschaftlich machst, nämlich künstlerische Arbeit machen, für Deadlines machen musst. Und auf einmal ist das gar nicht mehr so lustig, weil vorher, wie ich freiberuflich auf der einen Seite irgendwelche Werbungen gedreht habe für irgendwelche großen Firmen oder irgendwelche Interviews für, keine Ahnung, irgendeinen Fernsehsender, dann war das eine der normale Videojob. Und dann, wenn es um Kunst ging, was irgendwie so mein Leidenschaftsding ist, einfach Videoquatsch machen, dann war das aside, dann war das so mein Ding so. Und im Volkstheater war plötzlich dieses Video-Quatsch machen, Teil von meinem Beruf. Es ist ja auf eine Art und Weise geil. Es war gefordert. Ich habe am Volkstheater oft die Aufgabe gehabt, mach was anregend Lustiges für die Bühne, was irgendwie Videokunst-Quatsch ist, was im Hintergrund auf der Bühne läuft, während im Vordergrund Schauspieler spielen. Und plötzlich habe ich das, was ich eigentlich immer so mit Freude gemacht habe, mit einer Deadline machen müssen. Und das hat keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt habe ich plötzlich wieder das, ich habe meinen Beruf, ich habe einen unfassbar lustiges Büro mit lustigen Leuten, einen kreativen Beruf. Aber es ist wieder eine Arbeit, die nicht so mein Herzblut angreift, sondern da mache ich einfach mein Ding. Und wenn irgendwer sagt, boah, das Video, das ihr da gemacht habt, ist echt scheiße, dann denke ich mir, ja, okay. Und dann weiß ich nicht, und dann gehe ich heim und mache trotzdem meinen Kunstscheiß für mich selber, weil das Komische ist, was man oft unterschätzt, auch selber, finde ich, ist, dass wenn du etwas Künstlerisches machst, was irgendwie sehr viel damit zu tun hat, dass du quasi auf irgendeine Art und Weise in die Realität umsetzt, was du in der Welt siehst. Du hast irgendeinen Eindruck von irgendwas, irgendein Gefühl, keine Ahnung, was du machst aus einem Video oder ein Bild oder ein Song oder keine Ahnung was. Dann hat man ein bisschen das Gefühl, du materialisierst da was raus in die Welt, was ein bisschen aus deiner Seele kommt. Und wenn das wer kritisiert, tut es viel mehr weh, als wenn du einfach, was, wenn wer einfach zu dir sagt, so, hey, kannst du mir einen coolen Song schreiben für mein Projekt und du machst dem einen coolen Song für sein Projekt und es ist irgendwie nicht dein Ding. Und da war für mich so die Arbeit am Volkstheater zu nah beieinander. Was irgendwie witzig ist, weil ich habe schon das Gefühl, es hat super gut funktioniert am Volkstheater. Also es sind wirklich Projekte rausgekommen, die mich bis heute noch irgendwie immer wieder begleiten, die irgendwie was gemacht haben in dieser Welt. Und deswegen gibt es ganz viele Leute, die mich wirklich immer wieder fragen, warum ich das aufgegeben habe. Aber es fühlt sich für mich nicht so an, als hätte ich was aufgegeben, sondern ich habe das Gefühl, so war eine lustige Station im Leben, aber ich habe genug davon, so.
Das passt ja gut zu unserer zweiten Groß mit Milch und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was kann man von dir lernen? Und das haben wir schon ganz viel von dir gelernt. Und es gibt auch schon 3 Folgen, wo man sich anhören kann, was man alles von dir lernen kann. Aber so von der Geschichte, die du bis jetzt erzählt hast, in dieser Folge, glaubst du, dass man von dir Veränderung lernen kann und auch Veränderung für seine eigene Leidenschaft irgendwie sich einzusetzen.
Ja, ich hoffe zumindest, weil jetzt mit meinem neuen Beruf habe ich viel mehr Verantwortung für andere Leute. Ich habe ein viel größeres Team. Und ich glaube, immer so als Leiter von dem Team ist das Allerwichtigste, dass man einfach möglich macht, dass sein Team irgendwie so gut wie möglich arbeiten kann. Also es hat sehr viel damit zu tun, im Vergleich zu dem, wo ich selber für die Bühne gearbeitet habe, geht es jetzt darum, dass ich anderen ermögliche, dass sie gut, so gut wie möglich für dieses Theater oder für diese Bühne arbeiten können. Und insofern beschäftige ich mich momentan am meisten damit, wie ich anderen Leuten den Raum im Leben geben kann, den sie brauchen, damit sie funktionieren so. Und ich glaube, dass das bis jetzt ganz gut aufgeht. Also wir haben einfach, ich habe super, super kreative, coole Leute bei mir im Büro und habe das Gefühl, dass die halbwegs gut klarkommen mit ihrem Leben da.
Hast du dann, weil die sind ja schon länger in Köln, schätze ich, bist du dir dann vorkommen, so irgendwie als jemand, der zu einer sehr spezifischen Gruppe dazukommt und da jetzt irgendwie sich erstmal Platz schaffen muss, oder war das eher sehr welcoming?
Das war für mich so die größte Furchtfrage am Anfang, weil wenn du sagst, du machst Marketing, was gerade so mein Hauptberuf ist, das ist ein super, super vages, eine große Gedankenwolke an was das sein kann. Du kannst ja alles Mögliche machen. Du bist ja als Marketing jemand, der das Geschenkspapier vom Weihnachtsgeschenk macht. So, du kannst, wenn ich da Kaffee verschenke, kann ich sagen, ich gebe das einfach in eine Kartonbox oder ich kann sagen, ich gebe das in eine schöne Box oder ich mache die Box selber. Ich kann sagen, ich schaue, dass die Box viel geiler ist als das Geschenk, weil das Kaffeeverl ist echt schier, was ich da gekauft habe. Ich kann auch sagen, dass die Box dem Kaffeeverl schmeichelt oder dass es irgendwie schon dich vorbereitet drauf, was da drinnen ist. Ich kann mir überlegen, wann ich dir das gebe, ob ich dir das verstecke oder ob ich dir das einfach persönlich übergib, ob ich noch einen Spruch dazu gebe oder eine Karte dran stecke, ob ich dir zuschaue beim Lesen von der Karte, bevor das Ding aus oder nicht. Und das alles ist irgendwie so eine Marketingfrage. Und ich glaube sehr stark, dass man erst mal, wenn man so einen Betrieb neu anfängt, weil wir haben wirklich gesagt, wir hebeln diesen Betrieb mal von Grund aus auf und versuchen, den neu zu denken, diesen Theaterbetrieb, zu dem wir da kommen, weil wir sind wirklich ein großes Team gewesen, das aus Wien auf dieses Theater gestülpt wurde und mit dem arbeiten muss. Und dann ist es ja erstmal eine Zumutung für die Leute, die dort schon länger arbeiten. Du kommst da an und die haben schon 15 Jahre vorher mit irgendeinem anderen Marketingleiter oder Leiterin gearbeitet oder sind einfach schon länger an dem Betrieb. Und jetzt komme ich von außen her als jemand, der noch nie Marketing gemacht hat vorher, in dem Sinne. Ich habe in ganz vielen Kampagnen mitgearbeitet in meinem Leben, aber ich habe noch nie per se Marketing gemacht, ich habe noch nie in einem Büro gearbeitet, ich habe noch nie so ein Riesenteam über längere Zeit geleitet und erzähle denen jetzt, wie ihre Arbeit funktioniert. Und das war am Anfang so mein ganz großes, pff, wie mache ich das? Also wie gehe ich denn da ran vorsichtig, damit ich die alle irgendwie aufstelle, wie ich das Gefühl habe, dass es funktioniert, aber die gleichzeitig das Gefühl haben, dass sie darin irgendwie sich wiedererkennen. Und ich glaube, dass ein Ding, das da ganz viel mithilft, dass das wirklich gut funktioniert hat und dass ich mich mit meinem Team so gut verstehe, einfach, dass Kölner an sich einfach super aufgeschlossene, offene Menschen sind, die dich erstmal mit einer Umarmung empfangen. So, das ist wirklich so, die sind erstmal interessiert, was du machst und die tun extrem viel quatschen, aber extrem wenig Smalltalken, lustigerweise. Und die wollen immer sofort wissen, was du da machst. Du kannst in die Apotheke reingehen, und der Apotheker fängt mit dir einfach zum Quatschen an über Alltagsthemen. Das ist nicht so ein, ja, hallo, schönes Wetter heute, sondern die Kölner sind super, super investierte Leute auf einer menschlichen Ebene. Und ich glaube, dass ich mich da wahnsinnig gut mit denen gefunden habe, weil ich glaube, dass ich selber einfach sehr gern menschel mit Leuten.
Ich wollte ein bisschen zurückkommen, was wir vor der letzten Frage, was du erzählt hast. Und zwar dieser Wechsel von kreativen Job zu Bürojob und auch diese Verantwortung haben und so. Es ist ja interessant, wenn man sich so weiterdenkt, dass jetzt, wo du im Bürojob bist und Marketing machst, dass die Kreativität daher kommt, dass du nicht Videos machen musst. Ist es eigentlich für dich eine bessere Anleitung im Leben zu sagen, wenn ich bessere Kunst schaffen will, dann brauche ich da etwas Abgetrenntes vom im Job davon, um kreativer auch im Job zu sein.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das Wichtigste ist, wenn du einen Kreativberuf machst, wenn du quasi, Boah, das ist so ein komplexes Thema. Ich glaube, dass wenn du deine eigene Kunst irgendwie auf die Welt bringen willst, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn man sich zu schnell davon abhängig macht, dass es irgendwie funktionieren muss. Also ich glaube, ich habe mir das auch gedacht, so als Selbstständiger, die missratensten Projekte waren die, wo ich irgendwie mich zu abhängig gemacht habe von irgendwas und irgendwas unter Druck machen musste oder keine Ahnung. Ich glaube, dass das das Schwierigste ist, weil ich glaube, jetzt wenn du irgendeinen Musiker X nimmst, die haben meistens diesen Lebensweg, wo sie am Anfang super frei irgendwas gemacht haben, was sie wollten. Dann hat irgendwann irgendwas funktioniert und dann haben sie gesagt, ah, das funktioniert, ich schmeiß meinen Job hin und ich versuche das jetzt zu institutionalisieren und daraus irgendwie was zu machen, was mir auch Geld zahlt. Und dann ist das plötzlich auch meine einzige Einnahmequelle. Dann ist plötzlich für dich selber alles, was du da machst, super überlebensnotwendig. Und plötzlich verlierst du die ganze Freiheit dahinter. Und ich glaube, der Schritt ist so super schwierig. Also, dass man irgendwie über diesen ganzen qualvollen Teil hinwegkommt, wo man irgendwie sich Freiheiten erarbeiten muss. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, wenn man irgendwas macht, wo irgendwie seine Seele so drin steckt. Und ich glaube, Kreativität ist nochmal getrennt davon, auf der anderen Seite eher ein Muskel, den man einfach aktivieren kann und die ganze Zeit wieder aktiviert und dem man wie ein Muskel auch Pausen geben muss, dass er keinen Muskelkater kriegt. Ich glaube, das ist so, Kreativität an sich ist eher mehr, glaube ich, finde ich, ein Training oft, dass man einfach sich diesen kindlichen Geist beibehält und einfach ganz locker wird im Kopf und so wie man wenn man Klavier spielt, einfach total locker bleiben muss, Techniker muss und das ist bei Kreativität, glaube ich, auch so. Und ich glaube, dann ist die schwierige Frage, ob man einen Beruf macht, der dich kreativ fordert, an einem Punkt, wo dein Ego nicht weg kann. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich selber Videos mache, ich tue mir urschwer mit meinem Ego, wenn dann Leute mir da zu viel reinquatschen. Und deswegen denke ich mir, es ist für mich persönlich besser, ich mache meine Videosachen für mich und ich mache alles andere eher ohne Video, wo ich Geld verdienen will, dann kann ich irgendwie mit meinem Ego besser handeln, glaube ich.
Ist es nicht auch ein Problem, aber genau dann, dass, wenn du sagst, wenn du erklärst, ich mache meine Videos für mich und der Job ist davon abgetrennt, dass Leute vielleicht unterstellen würden, dass Marketing nicht kreativ ist.
Ich glaube, dass lustigerweise Leute total Marketing mit Sales verwechseln, weil es ist einfach ein undankbarer Begriff. Das ist immer so, wenn Berufe irgendwie so einen vagen Begriff haben. Weil du kannst Marketing als alles verstehen, eben wie vorher mit diesem blöden Beispiel mit dem Geschenkspapier. Du kannst alles machen. Was unsere allererste Tat war, ist, dass wir die ganze Systemik von unserer Homepage komplett verändert haben. Wir haben gesagt, ich glaube, dass Theater-Homepages, so wie sie sind, nicht funktionieren. Ich habe die steile These, dass eine Theater-Homepage komplett anders aufgebaut sein muss. Und wir haben dann mit einer Berliner Agentur zusammengearbeitet, die diese Theater-Homepage umgesetzt hat, die uns auch gesagt hat, ihr wisst aber schon, dass niemand so eine Homepage hat. Das ist kompletter Quatsch eigentlich. Also es ist nicht kein. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass das aber lustig ist, es zu probieren. Und ich sehe darin vielmehr den Marketingjob. Genauso wie wir gesagt haben, unser Theaterprogramm hat eine ganz, ganz bestimmte Haptik und Richtung und politische Ästhetik, die wir vermitteln wollen. Und wir wollen, dass man, wenn man bei dem Theater reingeht, sofort in dieser Welt drinnen ist. Und deswegen ist Teil von meinem Job auch mit zu überlegen, wie sieht denn eigentlich das Theater aus, in dem das man reingeht. Und das kann auch genauso Marketing sein, wie ich sage, ich kann auch als Marketingberuf verstehen, dass ich sage, ich buche 3 Google-Ads und hänge 2 Poster auf. Für mich ist quasi in einem Theater, ist auf der Bühne, das ist mein Inhalt, mein Produkt, mein Ding, um das es geht, das muss ich in- und auswendig kennen. Ich muss selber da zu den Proben hingehen. Ich muss mir durchlesen, was es geht. Ich muss im besten Falle die Texte kennen, die da besprochen werden. Und aus dem heraus entwickelt man eine Idee, wie eigentlich die Welt drumherum aussieht, wie das Geschenkspapier um dieses Theaterstück aussieht, das man irgendwie auspackt, bevor man da reingeht. Und ich kann entweder, ich kenne Marketing-Leute, die einfach sagen, ist doch scheißegal, ich buche einfach 2 Insta-Ads und dann ist es auch voll. Für mich ist es eine total inhaltliche Arbeit. Ich muss mich wirklich auseinandersetzen mit dem Material, das ich habe, dass ich irgendwie was Marketingmäßiges entwickeln kann, was irgendwie wirklich dem gerecht wird. Weil so diese dauernden falschen Versprechungen einfach, glaube ich, die Leute in eine falsche Richtung erziehen. Oder ich finde, Marketing hat auch sehr viel damit zu tun, sein Publikum mitzuerziehen.
Es gibt halt einen Plan A, der jetzt durchgezogen wird in allen Theatern, in allen, was weiß ich was, so funktioniert das, daher schaltest du diese Werbekampagne, machst dieses, jenes, bla bla bla. Und es ist dann aber immer das Gleiche. Es ist dann wahrscheinlich eh auch, wenn du jetzt als Neuer daherkommst, nicht aus Köln, nicht aus dem Bereich, Das ist ja schon ein ordentlicher Vorteil, mit einem ganz neuen Blick oder halt auch mit diesem Videoblick hinzuschauen.
Ja, ich frage mich manchmal, inwiefern, das war bei mir beim Film, aber lustigerweise damals auch so, dass ich einfach, ich schaue nicht so viel Filme und ich gehe kaum ins Kino und habe nicht so viel theoretisches Wissen und deshalb glaube ich, ich habe das Machen viel lustiger gefunden immer. Und dann haben immer ganz viele Leute gesagt, so ja, wahrscheinlich ist auch das das, was deine Projekte irgendwie ausmacht, dass du dich eigentlich nicht auskennst in der Branche. Und bei mir geht's beim Marketing genauso. So. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es trotzdem mit Hirn machen versuche. Also für mich ist das wirklich ein Ding, wo ich das Gefühl habe, ich liebe es, mich daran festzubeißen, da was Cooles zu erschaffen irgendwie mit den anderen Leuten. Dass das für ganz viele so verstörend ist, dass das, ich habe gerade erst wieder letztes Wochenende hat mich wer O-Ton gefragt, wie ich mich so degradieren habe lassen können im Leben, dass ich von einem Künstlerberuf zu einem Marketingberuf wechsle. Und für mich funktioniert das im Kopf nicht so. Keine Ahnung, nur weil die Leute weirde Labels im Kopf haben für gewisse Sachen, heißt es nicht, dass ich die Welt so simpel sehen muss. Abgesehen davon, dass er mich gar nicht mehr gefragt hat, ob es mir gut geht mit dem Beruf oder irgendwas. Und es war einfach so eine richtige Boomer-Frage, so.
Du hast vorhin schon vom Wiener Schmäh geredet, der dir dann doch irgendwie abgeht. Daher die dritte große Milch- und Zuckerfrage: Was bringt dich zum Lachen?
Mich hat letztens ganz krass eine Freundin zum Lachen gebracht, eben aus Wien, weil von dieser Wiener Bagage, die da waren. Es waren zwei Freunde da, das sind zwei bildende Künstler aus Wien, wirklich ganz liebe Leute. Der Hieronymus Kloss und die Matita Kloss. Und die haben mich irgendwie besucht in Köln, weil die mitgearbeitet haben an unserer CI, weil wir wollten, dass das irgendwie so aus der bildenden Kunst kommt. Und habe ich mit denen noch so 3 Tage in Köln verbracht und dann sind wir in einem Lokal gesessen und das Lokal hat geheißen Der goldene Schuss. Und ich habe jetzt so gelacht und habe irgendwie gemeint, das ist irgendwie so witzig, mir gefällt das Lokal und vielleicht gefällt es mir so gut, weil es mich so an Wien erinnert, so der Name und so. Und dann hat die Matita gesagt, ach, der goldene Schuss, das ist eigentlich überhaupt nicht Wien, das ist urdeutsch, das ist urkonkret. In Wien wäre das eher Kaffeedefizit oder sowas. Und ich habe es so gelacht über diesen, ich muss da so viel drüber nachdenken, weil es, weil ich mir da, da ist mir richtig, das hat mir so ins Herz getroffen, die Aussage, wo ich mir gedacht habe, genau diese Wiener Seele fehlt mir manchmal, dieser morbide, lustige, todessehnsüchtige Humor irgendwie, dieses ich turne bis zur Urne, weiß nicht, das bringt mich schon sehr zum Lachen. Ich glaube, das hat mich auch schon immer so früh in Richtung Wien getrieben, dass einfach schon die Stadt einen super lustigen Humor hat, so einen ganz, ganz feinen.
Der halt auch wirklich eigentlich nur in Wien verstanden wird und überall sonst ein bisschen
Ja.
merkwürdig aufgefasst wird.
Ja.
Man kann ihn auch nicht gut auf Englisch übersetzen.
Na, überhaupt nicht. So. Das ist irgendwie witzig. Und man kann auch verstehen, dass Leute sich da urstören. Ich habe auch in Wien wirklich Probleme gehabt, immer wieder, oder hat jeder, glaube ich, in Wien und man mit dieser scheiß Laune die ganze Zeit. Also, aber irgendwie auf eine Art und Weise kann man damit auch flohen.
Jetzt ist ja Köln für ein paar Sachen berühmt. Also den Kölner Domkämmer und das
Mit die
Kölsch kennen wir
heiligen
jetzt
drei
schon.
Könige, die dort begraben liegen. Das finde ich den
Oh, das
lustigsten
wusste
Fun
ich.
Fact.
Dinge, die ich nicht wusste. Danke, die man von Max
Geil.
lernen kann. Wo sind die heiligen drei Könige begraben? Finde ich super.
Was machen in
Aber,
Köln? Was machst du, was tun
keine Ahnung, die waren wahrscheinlich noch auf ein Kölsch, bevor sie Hand dran haben. Ich weiß es nicht.
Aber für was ja Köln auch noch sehr berühmt ist, ist der Karneval in Köln. Und den hast du ja schon miterleben dürfen. Hast du das lustig gefunden?
Ich finde es schon erstaunlich lustig. Ich habe einen Teil vom Karneval dieses Jahr leider verpasst, aber es war wirklich nicht Absicht, ich wollte da gerne da sein. Aber es ist sich einfach nicht ausgegangen. Andere blöde, lange Geschichte. Aber ich habe ihn letztes Jahr schon miterlebt und dieses Jahr zum Teil. Und ich finde den erstaunlich anders, als ich mir ursprünglich gedacht habe. Ich dachte immer so, Karneval war in meinem Kopf abgespeichert unter irgendwo neben Ballermann und Oktoberfest. Und es gibt natürlich auch Karnevalszeiten, die einfach, wo man sich einfach nur besauft und Leute einfach, keine Ahnung, hemmungslos besoffen auf der Straße rumlaufen und rumkrölen. Aber Karneval ist lustigerweise sowas auch mega politisches, mega schönes, wo es irgendwie, ich hab mich noch nie irgendwo unter besoffenen Leuten so beschützt und wohlgefühlt wie in Köln am Karneval. Das ist ganz schräg, weil die Leute irgendwie, weil der Kölner Karneval extrem viel zu tun hat mit, wir halten jetzt zusammen, wir stellen uns gemeinsam auf die Straße gehört uns. In der Südstadt, da wo ich wohne, in Köln, sind überall so Banner gehangen mit, hier ist kein Platz für Rassismus. Die Leute sind so, halten sich die ganze Zeit so im Arm und schunkeln und singen zusammen. Es war wirklich, man muss das einmal gemacht haben, weil irgendwie sind ganz viele Leute, auch jetzt von unseren Wiener Theaterkollegen, die mit nach Köln gekommen sind, so, dass sie nachher gesagt haben, ich habe mir das richtig schrecklich vorgestellt und ich bin jetzt so Karneval verliebt, nächstes Jahr wieder unbedingt. So ein schönes, verbindendes Erlebnis. Und Karneval hat ja, und da muss ich aufpassen, dass ich nicht rumschwurbel, aber Karneval hat ja auch so eine politische Geschichte, weil ich glaube, die haben sich ja zum Teil angefangen, so zu verkleiden und gewisse Karnevalsregeln einzuführen, um quasi Protest verkleiden zu können, um quasi zu Zeiten, wo irgendwie Protest auf eine Art und Weise verboten war, zu sagen, na, das ist aber nur, wir verkleiden uns ja nur, weil wir lustig sind. Und also es hat eine total politische Geschichte irgendwie und macht Spaß, dass man das immer noch spürt, dass das für die Kölner eine wirklich wichtige Angelegenheit ist, da auf die Straße zu gehen gemeinsam und einfach zu leben irgendwie da draußen. Köln ist auch wahnsinnig. Ich war noch nie in einer Stadt jetzt außerhalb so Italiens, wo man so sehr das Gefühl hat, die Leute, denen gehört einfach die Straße. Sobald die Sonne scheint, stehen die alle irgendwo draußen, trinken ein Bier. Aber wirklich alt und jung, von Kindern bis zu den Omis und Opis, stehen die einfach auf der Straße rum, stellen ihre Bierflaschen auf Fensterbänke oder haben alles, was irgendwie nur ansatzweise wie ein Tisch aussieht, hat ein Brett oben rauf genagelt, so, damit die Leute sich da ihr Bier raufstellen können. Die Leute parken einfach, wie sie wollen. Wenn ein Fußballspiel ist und ein Lokal einen Fernseher vor die Tür stellt, dann stehen die Leute einfach auf der Straße davor und die Autos müssen drum rumfahren. Dann ist einfach die Straße zu. Und wenn ein Straßenfest ist, dann kommst du auch einfach nicht in die Arbeit. Da gibt es kein Verkehrskonzept, sondern da, wo das Straßenfest sich hin verlagert, ist einfach jetzt Straßenfest. Und das ist irgendwie total witzig, weil in dieser ganzen richtig zerstörten Infrastruktur hat man irgendwie das Gefühl, es ist so Leben und Leben lassen, dass die Leute sagen, du, wenn ihr uns unser Ding machen lasst, dann lassen wir euch euer Ding machen. Dann nervt es uns nicht mit Auflagen bei irgendwelchen Feiern, dann nerven wir euch nicht, dass die Straße kaputt ist.
Zwei Fragen, warst du verkleidet zu Karneval? Und zweite Frage, als was?
Als Fred Feuerstein war ich
Geil.
verkleidet. Und mein zweites Kostüm, weil man braucht mehrere Kostüme, weil es über mehrere Tage geht. Mein zweites Kostüm wäre eigentlich ein Gespenst gewesen, einfach mit dem Leintuch. Und ich wollte mich so gerne als Drache verkleiden, aber das habe ich auch leider nicht gemacht. Aber Fred Feuerstein, da gibt es sogar Beweisfotos.
Zu sehen bei uns dann auf Instagram.
Sind in den Shownotes.
Wenn man dir so zuhört und wir kommen schon so gegen Ende, wirkt Köln wie eine sehr bereichernde Stadt und eine offene Stadt und auch eine inspirierende Stadt. Glaubst du, dass das auch genau diesen Einfluss hat auf die Medienwelt, die du vorher gesagt hast und dass sich das so in Köln angesiedelt hat und auch für dich in deinem Beruf am Theater, dass das Theater auch anders beeinflusst, das Umfeld, als Wien, wo es ja ein bisschen anders funktioniert, der Stadt? Oder?
Es ist durchaus spannend, weil, aber es ist eine Frage, wo ich glaube, ich selber viel drüber nachdenke und immer noch nicht ganz entschlüsselt habe. Ich hab grad gestern wieder einen Kölner gefragt, warum eigentlich Köln so krass die Medienhauptstadt da geworden ist und warum so viel passiert. Es ist was, da kann ich mir momentan nur hinpuzzeln. Es ist auf jeden Fall Köln am Anfang, soweit ich das gecheckt habe, relativ stark am Reißbrett entworfen worden als kurze Aufenthaltsstätte für Leute, die aus Rom in Norden fahren und Leute, die aus Norden in den Süden kommen, dass man quasi, die Römer haben sich damals eine Kolonie, die Colonia, da kommt der Name her, gebaut, wo einfach quasi, wo man gesagt hat, das ist eine Gegend, da ist es nie super kalt, nie super warm, weil sehr viel durch den Rhein sehr viel warme und also sehr viel ausgleichende Luft reinkommt. Da kann man gut Wein anbauen, weil der Boden richtig ist dafür. Es ist viel Niederschlag für den Wein. Da gibt es einfach ganz viele Lokale und kleine Bars und kleine Events für Leute, die da kurz für 2, 3 Tage stehen bleiben und wieder wegfahren. Und irgendwie hat Köln das richtig im Herzen, diese Kultur, dass man sagt, die sind sich einfach bewusst, dass Leute da kommen und gehen, dass man sich Hallo und Tschüss sagt. Und wenn du zum Beispiel in Köln in eine Bar gehst am Abend, ist es dann nicht so üblich, dass du auf einem Einzeltisch irgendwo am Rand sitzt, sondern man knödelt sich immer zusammen, aber ohne dass die Leute jetzt einander am Nerv gehen. Wenn du der letzte Besucher bist, also wenn du in einer Bar sitzt und du bist alleine und dann kommen drei Leute rein, dann ist es eher üblich, dass sich die auf den nächsten Tisch zu dir setzen, damit man quasi einfach nicht alleine ist. So, du hast ein richtiges, arges Community-Gefühl und man hat das Gefühl, die Kölner sind es wahnsinnig gewohnt, dass da auch Künstler aus- und einfahren und einfach kurz stehen bleiben und irgendwas machen oder wegfahren. Und die Stadt begegnet der Kunst auf jeden Fall zuallererst mit Neugier. Und das ist wirklich der entscheidende Unterschied von Wien, lustigerweise. Weil wie wir am Volkstheater in Wien angefangen haben, war alles erstmal mit einer Superskepsis. Ist er mit Superskepsis empfangen worden. Das war in der Zeitung, wenn wir irgendein neues, keine Ahnung, was Festivalformat oder Theaterformat angefangen haben, hat es immer erstmal geheißen, so, na, schauen wir mal, wie sich das Volkstheater in 2 Jahren dann damit tut. Also, ob das so eine gute Idee ist. Und in Köln hast du das Gefühl, zum Beispiel, wenn du in der Zeitung liest über die Arbeit, die wir im Theater machen, dann ist der erste Mal immer eher sowas wie interessante Idee. Wir wünschen dem Herrn Voges mit seinem Schauspiel Köln viel Glück und schauen mal, wo das hingeht. So. Und das macht's auf jeden Fall schon anders. Es ist trotzdem witzigerweise weniger bildende Kunst da. Es ist mehr alles, was so an Kunst und Kultur in Köln passiert, habe ich das Gefühl momentan zumindest. Es ist mehr so alles, was so ein bisschen durchreißt. Es sind mehr so viele Konzerte und dann ist es aber wieder weg. Und es ist wenig so, dass man irgendwie in Wien sowas hat wie die Albertina, wo man weiß, da ist das ganze Jahr Ausstellungen und es ist irgendwie in einem gewissen Format interessant, sondern es ist irgendwie kurzlebiger alles hier.
So ein bisschen Gastgeberstadt.
Ja, schon. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was das für mich bedeutet, so, weil ich denke mal schon, man hat das Gefühl, es ist alles ein bisschen anders und dann doch nicht. Es ist auf jeden Fall, wenn du was probieren willst, du findest aufgeschlossene Leute. Wir waren wirklich erstaunt, wie interessiert das Publikum war, das beim Schauspiel reingekommen ist am Anfang und wie sehr die einem so einen Vertrauensvorschuss geben und wie viel über Mundpropaganda funktioniert, dass einfach wenn ein Stück eine gelungene Premiere hat, ist am nächsten Tag in der Früh einfach die zweite Vorstellung ausverkauft. Die Stadt geht einfach anders um mit einem irgendwie.
Dann stelle ich jetzt mal die vierte und letzte große mit Milch und Zucker Frage, und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2031. Wenn du auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, was ist dann im besten Fall passiert? Wo lebst du oder wo lebt ihr? Wirst du dann schon Piefke sein?
Ist eigentlich, ich habe lustigerweise mir gerade den Inside Austria Podcast angehört über Wiener Schmäh und da haben sie erzählt, dass nicht alle Deutsche Piefke sind, sondern Piefke nur ein gewisser Schlagdeutscher ist. Hätte ich noch nie so gesehen.
Nein, hätte ich
Piefke
mir,
sind
also,
doch,
interesting.
für mich sind doch, für mich waren Piefke einfach Deutsche.
Ich
Also,
dachte, es ist einfach so ein Synonym, also,
ja.
was sind jetzt nicht diese Deutschen, so
Ja.
diese, so Erbsenzähler, so,
Das haben sie
sind nicht
im Inside
Märztypen?
Austria erklärt, so.
So hätte ich es jetzt irgendwie.
Ja.
Nicht Preußen, sind es nicht eher Preußen?
Ja,
Ja, aber dann
wahrscheinlich.
wären auch sehr viele Österreicher, Piefken.
Ja, im Zweifel.
Das ist wahrscheinlich so ein
Als
ganz
Wiener
weicher
wird man das
Begriff
sagen.
ohne Pass. Ohne Reisepass. Kann man auch Piefke sein. Super schwierig zu sagen, weil irgendwie, ich glaube, ich würde gar nicht heraufbeschwören, wenn ich das laut in der Öffentlichkeit sage. Ich glaube, dass ich schon irgendwann mal wieder zurück nach Wien komme. Ich weiß noch nicht, wie lange ich in Köln bleibe, vielleicht ewig, vielleicht auch nicht. Ich weiß, es ist irgendwie gerade so, ich habe das Gefühl, jetzt gerade so eine Entscheidung zu treffen nach einem Jahr, ob man wieder zurückgeht oder nicht, würde mir zu schnell gehen. Ich träume manchmal immer noch davon, dass ich so irgendwann einmal ein bisschen in Japan leben darf. Aber da muss ich schauen, ob da die richtige Gelegenheit dafür noch kommt. Vielleicht bin ich in 5 Jahren dort gerade. Wohnhaft mit einer Tokio-Adresse.
Auch cool.
Das
Gibt
ist
es dann,
Traum.
glaubst du, was dich aus Köln abgeht?
Die Kölsch. Mir geht es jetzt schon so, dass ich, wenn ich ab und zu zurück bin in Österreich, dass ich mir denke, bist du deppert, so ein halber Liter Bier ist schon viel. Es ist, wenn man das gewohnt ist, dass man immer nur so einen kleinen Schluck Bier trinkt und dann wieder weitermacht mit seinem Tag, ist das irgendwie so, die Kölsch, die Leute. Es ist lustig, ich habe letztens so eine witzige, ich kann vielleicht auf eine vorige Frage nochmal besser antworten. Ich habe letztens so einen guten Kaffee getrunken. Es gibt in Kölsch in der Innenstadt ein Kaffeehaus, das heißt Espresso Perfetto. Und hatte ich einen Termin daneben und ich mag das Espresso Perfetto super gerne. Und der Termin war aber verspätet. Jetzt bin ich da rein, war super verschlafen, weil der Termin in der Früh war und man im Theater so einen späten Rhythmus hat. Und dann habe ich halt so einen Cappuccino bestellt Und dann hat sie mir die Tassen, also die Teller von den Tassen hergestellt. Und ich habe ein bisschen so in die Luft geguckt. Und dann habe ich mir die Teller von den Tassen einzeln mit zu meinem Platz genommen. Und sie hat geschrien so: Ach, Schätzelchen, halt mal. Ach, ich sag's ja immer, die ersten drei Kaffee auf Krankenkasse geht doch gar nicht in der Früh. Und ich habe das so süß gefunden. Ich finde diesen, der Kölner Humor hat schon noch was super Lustiges irgendwie.
Ja, das ist sehr cute.
Ich werde jetzt wahrscheinlich von allen Deutschen, die den Podcast hören, gerügt von meinem deutschen Akzent, den ich versucht habe nachzumachen, aber ich habe sehr gelacht.
Ich kann den nicht, also fand ihn okay.
Ich finde, für alle Deutschen, die versuchen, österreichischen Dialekt nachzumachen, hast du jetzt
Eine
einen perfekten Deutschen
Retourkutsche.
nachgemacht.
Nee. Genau.
Deine perfekten Deutschen nachgemacht.
Sehr gut.
Dann würde ich sagen, mit dieser schönen Geschichte schließen wir unser heutiges Gespräch. Es ist urschnell vergangen. Ich war jetzt so was. Ich soll schon aufhören. Okay.
Krasse, Zeit vergeht,
Es
hey.
ist super schnell vergangen. Aber du warst jetzt schon so oft da. Spätestens wenn du dann in Tokio wohnst, hören wir wieder von
Ja.
dir, würde ich
Oder auf
sagen.
der Wiener Ringbahn rumfahre.
Genau. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern diesmal mitgeben möchtest?
Ach, ich würde den allen sagen, kommt mal zum Kölner Karneval. Schaut sich mal Köln an, kommt ins Schauspiel. Ich finde es eine lustige Stadt. Es ist eine, ich hatte es nicht am Schirm und man lernt wieder mal, dass Sachen unterschätzt, weil ich habe so, ich finde es so, dass man oft zu sehr von einer Kultur eine Meinung hat. Ist mir selber aufgefallen, indem ich einfach die Kölner, ich dachte einfach, ich fahre in eine deutsche Stadt und ich habe gemerkt, wie wenig Facetten ich von der deutschen Kultur kenne, bevor ich nach Köln gezogen bin. Ich finde wirklich, dass es nochmal eine ganz andere Seele irgendwie hat, die Straße in Köln so. Und ich denke mir da immer wieder so, boah, man darf sich nicht mit so einfachen Klischees zufrieden geben irgendwie immer. Ich bin immer wieder ein Freund von Sachen probieren und einfach mal reinspringen ins kalte Wasser.
Das finde ich ja perfekte Schlussworte. Aber mir ist noch etwas eingefallen, was man dringend festhalten muss hier. Wenn wir uns nächstes Jahr hören in einem Podcast, dann werden wir dich alle Fragen abfragen vom ersten Podcast. Der ist dann nämlich 5 Jahre vorbei.
Was,
Oh.
echt?
Ja, ich habe gerade
Krass.
nachgeschaut, es war 2022. Also in
Nice.
5 Jahren ist nächstes Jahr 5 Jahre. Das heißt, nächstes Jahr können wir dann nachfragen, was so passiert ist.
Krass. Muss ich auch mal wieder reinhören jetzt.
Ja, aber für diese Folge bis zur nächsten Stammgastfolge bleibt es mir jetzt noch zu sagen, danke wieder mal für den Einblick in dein Leben und in das Leben von einem Künstler und vom Auswandern und von einfach Dingen, die man von dir lernen kann. Und das finde ich immer so toll, dir zuzuhören. Ob es jetzt ein Podcast ist oder ein Sprachnachrichten-Podcast, finde ich beide gut, weil man einfach so auf andere Gedanken kommt und sich mal ein bisschen weiter denkt, was bedeutet es eigentlich das, wo ich gerade lebe und was ich gerade tue? Und das finde ich extrem wertvoll, das mitzunehmen und selber über sein eigenes Leben ein bisschen nachzudenken. Also vielen, vielen Dank dafür. Deine bereits 3 Folgen und deine Host-Folge kann man sich auf allen möglichen Podcast-Plattformen anhören und findet sie auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at sowie alle anderen circa, ich weiß nicht, 315 Folgen. Ich habe das letzte Mal total falsch gesagt, sowas. Also alle Folgen auf mitmilchundzucker.at und gängigen Podcast-Plattformen. Und vielen, vielen Dank an unseren Stammgast Max.
Danke
Dankeschön.
euch, es war richtig schön.